Was ist der Mensch? Diese Frage treibt Menschen schon seit Jahrtausenden um und wird immer wieder sehr unterschiedlich zu beantworten versucht. Ein genetisches Zufallsprodukt oder ein bewusst hervorgebrachtes Geschöpf? Eine gesichtslose Nummer oder ein unverwechselbares Original? Das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse oder ein selbstbestimmtes Individuum? Ein einsamer Robinson Crusoe oder ein kollektives Herdentier? Ein willenloser Sklave oder ein Münchhausen, der sich selbst am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht? Des Menschen Wolf oder sein inniger Freund? Satan oder Engel? Vielleicht aber am Ende einfach auch nur sich selbst ein Rätsel. Man könnte auch noch direkter fragen, wer bin ich eigentlich, wenn ich die vielen Masken ablege, hinter denen ich mich verstecke? Wozu bin ich da? Wofür arbeite und schufte ich? Was bleibt am Ende? Was ist der Sinn des menschlichen Daseins? Eingebunden in einen natürlichen Kreislauf von Werden und Vergehen sind wir der Vergänglichkeit unterworfen. Wir werden geboren, wachsen heran, entwickeln uns, altern und sterben. Das sind normalerweise die Bedingungen, die wir Menschen mit allem Lebendigen teilen. Und gleichzeitig ist in unserem Herzen eine unausrottbare Sehnsucht nach mehr, nach etwas Größerem, nach Sinn, nach Liebe, nach unbegrenzter Zukunft. Diese Sehnsucht lässt uns nicht zur Ruhe kommen. Elend und Größe, Macht und Ohnmacht sind die Pole, in denen sich diese Suche immer wieder bewegt. Auch die Bibel sieht den Menschen ganz realistisch in einer solchen Spannung. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschen Kind, dass du seiner dich annimmst? So wird voller Staunen schon in einem der alten Psalmen gefragt. Und weiterhin heißt es da auf einen Schöpfer bezogen: Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. In anderen Psalmen ist aber auch ganz klar und nüchtern formuliert: Wir sind nur Staub, des Menschen Tage sind wie Gras, er blüht wie die Blume des Feldes, fährt der Wind darüber, ist sie dahin, der Ort, wo sie stand, weiß von ihr nichts mehr. Oder nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub der Erde. Das ist der Mensch in biblischer Sicht, fast Gott gleich, dessen Meisterwerk, ja sogar Ebenbild, auserwählt und begabt wie kein anderes Wesen, und doch auch vergänglicher Staub. Der Mensch, ein unauslotbares Geheimnis. Er gleicht einem funkelnden Eiskristall am Fenster. Außergewöhnlich komplex und atemberaubend schön, im nächsten Moment jedoch bereits wieder aufgelöst ins scheinbare Nichts, so schreibt Doris Nauer. Das ist die Realität, der wir uns immer wieder stellen müssen. Aber ist das alles? Was hat es mit unserer Sehnsucht auf sich, der Sehnsucht danach, geliebt zu werden, als das unverwechselbare Wesen, das jeder und jede ist, geliebt zu werden mit seinen Fehlern und Schwächen, mit seinen Möglichkeiten und Grenzen? Die Psychologen und Philosophen sagen es uns schon lange: Ein Kind kann letztlich nur wachsen und gedeihen, wenn es geliebt wird. Martin Buber hat es einmal so formuliert: Der Mensch wird zum Ich nur durch das Du. In der Tat, an Weihnachten wird besonders deutlich, wie wir auf Beziehungen ausgerichtet sind und Gemeinschaft suchen. Aber auch sonst merken wir heute deutlicher als früher, dass wir alle in einem Boot sitzen. Die ganze Menschheit bildet eine große Schicksalsgemeinschaft. Es gibt eine große Solidarität in der Schuld und in der Hoffnung. Diese Solidarität ist Gott durch Jesus Christus eingetreten, als kleines Kind unter armseligen Verhältnissen. Das feiern wir an Weihnachten. Durch Gottes Menschwerdung ist Jesus Christus unser aller Artgenosse, Mitmensch und Bruder geworden. Er teilt all unsere Bedingungen, unser Menschsein von der Wiege bis zur Bahre, unsere Freuden und Schmerzen, Geburt und Tod, ja sogar die Gnadenlosigkeit einer gewaltsamen und ungerechten Hinrichtung. Weihnachten ist ein Fest, bei dem es um alle Menschen geht, ja sogar um die ganze Schöpfung. Gott ist für alle und für alles Mensch geworden. Er hat sich in diese ganze Welt hineingegeben. Nichts und niemand kann seither mehr aus seiner Hand herausfallen. Ob Christ oder Nicht-Christ, schwarz oder weiß, Mann oder Frau, arm oder reich, jeder und jede ist unwiderruflich von Gott gewollt und angenommen. Die Botschaft von Weihnachten heißt dann, wir sind nie mehr allein. Was auch immer geschieht, da ist einer in unserer Nähe, der weiß, was den Menschen ausmacht. Ich bin da, sagt er, wenn wir uns selbst ein Rätsel sind. Ich bin da, sagt er, wenn wir uns freuen, auch wenn wir Angst haben und einsam sind. Und sogar, wenn wir schließlich dem Sterben und dem Tod ins Auge sehen müssen. Unsere Sehnsucht nach dem Du läuft nicht ins Leere. Da ist jemand, der mich als einzelnen Menschen gewollt und ins Dasein gerufen hat, einer, der mich in seinen Händen hält. Darin liegt die Quintessenz des christlichen Menschenbildes. Der Mensch ist, so wie er ist, von Gott zutiefst geliebt. Über alle Spannungen hinaus, die den Menschen ausmachen, ja auch über alle Schuld hinaus, in die er sich immer wieder verstrickt, gilt dieses Wort der Liebe. Ich werde geliebt, also bin ich. Das ist vielleicht das Tiefste, was wir aus dem Glauben heraus über uns Menschen aussagen können. Aber auch das ist noch nicht alles. Wer sich so erfährt, ist auch herausgefordert. Konrad Lorenz, ein berühmter Verhaltensforscher des letzten Jahrhunderts, hat einmal kritisch bemerkt, wenn ich den Menschen für das endgültige Ebenbild Gottes halten müsste, würde ich an Gott irre werden. Ich behaupte, so Konrad Lorenz, bescheidener und, wie ich glaube, in größerer Ehrfurcht vor der Schöpfung und ihren unerschöpflichen Möglichkeiten, das lange gesuchte Zwischenglied zwischen dem Tiere und dem wahrhaft humanen Menschen sind wir. Tatsächlich kann man oftmals darüber erschrecken, wozu Menschen nach wie vor fähig sind, welches Unheil sie über sich und andere bringen können, auf banale oder dramatische Weise, bewusst oder unbewusst, durch Egoismus und Neid, Lug und Trug, Hass und Gewalt. Selbst im gütigsten Herzen hält sich, wie Alexander Solschenizin einmal formuliert, ein uneinnehmbarer Schlupfwinkel des Bösen. Wir sind uns selbst zur Aufgabe gegeben und haben ein Leben lang die Chance, immer noch mehr Mensch zu werden. Vernünftiger und liebevoller, gerechter und barmherziger, selbstloser und aufgeschlossener. Weihnachten könnte da für uns ein guter Impuls sein, sich dessen wieder deutlicher bewusst zu werden. Gott will auch in uns und durch uns in der Welt ankommen. Seine Liebe, die in Jesus Christus sichtbar geworden ist, kann uns eigentlich nicht unverändert lassen. Heißt es nicht auch in der Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus, die Gnade Gottes erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben. Weihnachten lädt uns ein, sich nicht nur innig und festlich der Menschwerdung Gottes zu erinnern, sondern fantasiereich und tatkräftig auch unsere eigene Menschwerdung voranzutreiben. Nehmen wir uns wieder einmal bewusst für das Zeit, was uns wirklich wichtig ist, was uns hoffen lässt, was uns Kraft gibt. Für Gott und die tiefste Wahrheit unseres Menschseins, dass wir gewollt und geliebt sind. Versuchen wir aus dieser Liebe heraus auch andere in unsere Gemeinschaft einzubeziehen und zu beschenken. Und werden wir ruhig wieder einmal wie die Kinder, voll Neugier, Staunen und Freude und von einer unbändigen Sehnsucht, die darauf vertraut, dass sie gestillt werden wird. Denn, so schreibt die Dichterin Nelly Sachs, alles beginnt mit der Sehnsucht. Immer ist im Herzen Raum für mehr, für Schöneres, für Größeres. Das ist des Menschen Größe und Not. Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und Liebe. Und wo Sehnsucht sich erfüllt, dort bricht sie noch stärker auf. Fing nicht auch deine Menschwerdung, Gott, mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an? So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen, dich zu suchen, und lass sie damit enden, dich gefunden zu haben. Am 24. Dezember 2008 gab es in einer Tageszeitung einen längeren Artikel mit der Überschrift »Wie viel Weihnachten feiern andere Religionen?« Darin wurde beschrieben, wie Menschen aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern, die nun in Magdeburg leben, das Weihnachtsfest begehen. So erzählt eine junge Inderin, die Hindu ist, dass die Geburt Jesu in ihrer Religion zwar keine Rolle spiele, sie aber dennoch am Heiligen Abend einen Weihnachtsbaum mit roten und silbernen Kugeln schmückt. Ich finde die Atmosphäre so wunderschön, sagt sie. Es ist so gemütlich, wenn die Kerzen brennen und man Zeit mit Verwandten und Freunden hat. Ein Buddhist, der aus Vietnam stammt, erzählt Ähnliches. Wir hinterfragen die Bedeutung des Festes nicht. Es ist für uns einfach etwas Schönes. Auch für einen Deutschen, der vor 11 Jahren zum Islam übergetreten ist, ist klar, dass er in seinem Wohnzimmer einen Schwibbogen aufstellt. Und aus der Kindheit habe er das typische Weihnachtsessen mit Kartoffelsalat und Würstchen beibehalten. An all diesen Beispielen wird etwas deutlich, was ich vor Jahren einmal in einem Interview mit einem Theaterintendanten gehört habe. Er sagte nämlich, dass man gar nicht unbedingt das christliche Bekenntnis brauche, um Weihnachten zu feiern. Weihnachten sei vielmehr ein Ausdruck unserer abendländischen Kultur. Wer hier geboren ist und hier lebt, sei eben davon geprägt. Wäre er in einem anderen Kulturraum geboren, würde er anderes für wichtig halten. Er könne sich durchaus vorstellen, auch hinduistisch, muslimisch, buddhistisch oder anderweitig kulturell geprägt zu sein. Und die nichtchristlichen Mitbürger oder Gäste, die in dem Zeitungsartikel interviewt wurden, bestätigen dies. Sie leben hier und übernehmen etwas von den kulturellen Bräuchen um die Weihnachtszeit. Weihnachten, also lediglich ein Ausdruck unserer Kultur? Tatsächlich sieht es auf den ersten Blick so aus, als ob das stimmt. Die meisten von uns sind in die christliche Kultur hineingeboren worden und haben sich dazu nicht selbst entscheiden können. Anderswo wären wir sehr wahrscheinlich nicht unbedingt als Christen aufgewachsen. Aber stimmt es denn, dass das Christentum nur mit einer Kultur in Verbindung gebracht werden kann und nur darin seine Geltung hat? Hat das Evangelium nicht von vornherein eine Grenze nach der anderen überschritten und sich in vielen Kulturen zum Ausdruck gebracht, inkulturisiert, wie es heißt? In jüdischem Milieu geboren ist es diesem doch nicht verhaftet geblieben, hat vielmehr auch Nichtjuden ergriffen und griechisch-römische Züge angenommen. Für Germanen und Slawen wurde es übersetzt und auch Afrikaner, Asiaten, Indianer und Eskimos haben es verstanden und in ihren Kulturen praktisch bezeugt. Vom Evangelium her ist die Kirche an keine bestimmte Kultur gebunden, sondern zu allen Kulturen gesandt. Von Anfang an erhebt das Christentum einen universalen Anspruch als Heilsweg für alle Völker. Und das feiern wir heute. Jesus von Nazareth hat als Sohn Gottes nicht nur Bedeutung für sein Volk Israel. Alle Völker der Erde sind vielmehr gerufen, sich auf den Weg zu machen, nach ihm zu forschen und ihn als ihr Heil anzubeten. Jesus Christus ist nicht ein Religionsgründer, Provinzgott oder Kulturstifter neben anderen, keine nur abendländische Heilsgestalt, sondern der Weg, die Wahrheit und das Leben für alle Menschen. An ihm scheiden sich letztendlich die Geister. Und so gibt es auch Christen in aller Welt, nicht nur im Vorderen Orient, als dem ersten christlichen Kulturraum oder in Europa. Was aber ist dann mit den anderen Religionen? Lange Zeit gingen Christen davon aus, dass nur getaufte und praktizierende Christen in ihrer alleinselig machenden Kirche das Heil erlangen können. Alle übrigen bleiben ausgeschlossen und gehen verloren. In der Neuzeit wuchs die Einsicht, auch wer die wahre Religion Christi und das Evangelium nicht kennt, kann gerettet werden, wenn er Gott aus ehrlichem Herzen sucht und seinem Gewissen getreu sein Leben einrichtet. Das war die Geburtsstunde des sogenannten anonymen Christen, der als Individuum eine Chance bekam, obwohl er sich als Nicht-Christ verstand. Das Zweite Vatikanum rechnete schließlich damit, dass auch die nichtchristlichen Religionen mit ihren Lehren, Lebensregeln und heiligen Riten ihren Anhängern einen konkreten Weg zu Gott weisen können. Dennoch sieht es in den anderen Religionen nicht gleichrangige Wege zum Heil. Darum gilt es nach wie vor, alle Menschen auf Christus zu verweisen. Das aber bedeutet recht verstandene Toleranz und missionarisches Bekenntnis. Wenn ich andere in ihrer Freiheit und Eigenständigkeit respektiere, muss ich die Wahrheit nicht verschweigen oder aufgeben, die ich für mein Leben erkannt habe. Und umgekehrt, die christliche Gottesvorstellung und Weltdeutung als richtig anzusehen und zu lieben, muss nicht bedeuten, andere Wege zu verachten und zu hassen. Gerade die Spannung zwischen Identität und Offenheit macht unser Christsein aus. Die Spannung von stabiler Überzeugung und gelassener Weite.